Radio Potsdam. Smürek trifft.
Baumgartenbrück ist noch ein Platz dieser Freiheit, aber was dauernd hier fesselt, weit über das beste Bier und die bescheidenste Musik hinaus, das sind doch die Gaben der Natur. Das ist, wir deuteten es schon an, die Schönheit des Platzes. Mit diesem Zitat von Theodor Fontane beginne ich meine heutige Sendung Smürek trifft. Und das deshalb, weil der Lieblingsort meines heutigen Gastes das Restaurant unterhalb der Baumgartenbrücke ist. Die Brücke, die eine wunderbare Sicht bietet, wenn man mit dem Auto aus Potsdam raus Richtung Werder fährt. Links der weite Schwielosee und rechts die Havel, die sich dort auf den großen Zernsee vorbereitet. Mein Gast heute ist Frühaufsteher. Er macht in Mehl. Er hat ein Geschäft, ein in Potsdam sehr bekanntes Traditionsunternehmen. Täglich hat er viele hunderte zufriedene Kunden, die wahrscheinlich täglich zu ihm kommen. Er ist begeisterter Paddler und Gewinner der Goldenen Brezel und macht über 2000 Schrippen am Tag. Herzlich willkommen dem Traditionsbäcker der Stadt. Herzlich willkommen Bäcker Braune, der im wirklichen Leben nicht Bäcker Braune heißt, sondern Werner Kniestorz. Hallo.
Hallo.
Ich habe ein wenig Respekt vor Ihrem Namen, auch wenn ich ja Übung mit schwierigen Namen habe. Smürek trifft Kniestorz. Sehen Sie mir nach, wenn ich es mal falsch ausspreche?
Ja, ist kein Problem.
Gibt es da verschiedene Varianten, wie das gesprochen wird? Wahrscheinlich, ne? Erleben Sie eine Menge.
Ja, ursprünglich kommt ja der Name aus Schlesien. Dann wäre es also ein Gniosdorsch mit einer anderen Betonung. Aber wir sind hier in Potsdam Gniosdorz. Und ja, sicherlich hört man auch hin und wieder andere Varianten dieses Namens.
Aber das hält man aus, ne?
Das hält man aus. Das geht dann hin bis Guten Tag, Herr Braune.
Warum heißen Sie eigentlich nicht Braune?
Als meine Eltern geheiratet haben, da mussten sich noch die Frauen nach den Männern richten. Meine Mutter ist eine geborene Braune.
Wer war denn eigentlich der erste Bäcker Braune und wie viele Bäcker Braune gab es bisher?
Also der erste Braune hat 1853 angefangen an dieser Stelle. Der hat sich eingekauft in diese bestehende Bäckerei, war ein Müllermeisterssohn aus der Eulenmühle bei Ziesar. Da waren zwei Brüder, die ja beide gemeinsam nicht das Geschäft übernehmen konnten. Einer hat die Mühle übernommen, der andere die Bäckerei in Potsdam gekauft. Das war mein Ur-Urgroßvater.
Und das war Friedrich-Ebert-Straße, heute damals noch Nauener Straße, ne? Und der erste hieß Gustav, richtig?
Der erste hieß Gustav und darauf folgte dann Wilhelm Braune und der nächste war dann auch Wilhelm Braune. Das war mein Opa, an den ich recht deutliche Erinnerungen und fröhliche Erinnerungen auch an viele gemeinsame Gespräche habe.
Schön. Und dieses erste Geschäft, was ja heute auch noch das Geschäft ist, das war meine alte Tischlerei und ein Sarglager, ne? Das ist nicht so die beste Aura zum Start, ne?
Nein, das war schon immer eine Bäckerei, aber es war eine sehr kleine Bäckerei und in dem Haus waren mehrere Geschäfte. Und dann war also auch eine Tischlerei und ein Sarglager mit auf dem Hof.
Und 8.500 Taler hat er damals bezahlt, habe ich gelesen. Haben Sie den Umrechnungskurs Taler und Euro gerade noch?
Nein, das weiß ich nicht.
Eine ganze lange Zeit ist vergangen. 1972 war nochmal eine ganz spannende Zeit. Also vor 45 Jahren, da standen so drei Herren im Geschäft, ne? Die hatten vor, die Enteignung durch den Staat der DDR durchzusetzen. Aber die sind wieder gegangen, ne? Ohne das durchzusetzen.
Ja, es war also schon so weit, dass gesagt wurde, nächste Woche ist Schluss. Es ist also auch eine Versammlung mit unseren Mitarbeitern durchgeführt worden. Ich durfte damals als Jugendlicher nicht dabei sein. Ich habe bei dieser Versammlung mal an der Tür gelauscht. Ja, das gebe ich zu. Hab so richtig gar nicht verstanden, worum es da rumging. Aber mein Vater sagte dann immer, Junge, Handwerk, Privatbetriebe haben keine Zukunft. Lerne was und geh in den Staatsbetrieb.
Was dann letztendlich ja dann doch nicht so gekommen ist. Das Geschäft ist privat geblieben, ne? Sie haben es 1989 vom Vater Josef übernommen. Das war so kurz vor der Wende. Hätten Sie das gemacht, wenn Sie gewusst hätten, dass die Wende kommt?
Ja, dann hätte ich es auf jeden Fall gemacht. So war das schon mit ein paar Bauchschmerzen. Ich habe ja schon dann ein paar Jahre bei meinem Vater im Betrieb gearbeitet. Aber ich muss gestehen, ich habe dann das Haus, die Räume, alles nur gepachtet. Die Mitarbeiter waren ja da, die habe ich übernommen. Also alles so, dass man sagen könnte, na, wenn es nicht klappt, dann kann man wieder einen Rückzieher machen.
Da war also noch ein offener Weg. Wie waren denn so die ersten Jahre mit offenen Grenzen? Da kamen ja Massen aus Backwaren aus der BRD, ne, ins Land.
Ja, also die Grenzöffnung, das spielte bei uns hier überhaupt keine Rolle. Das entscheidende Datum, das ist der Tag, an dem die Währungsunion war, wo bei uns dann auch das Westgeld galt. So viel Ware wie an diesen Tagen habe ich nie wieder übrig behalten. Weil die Leute sagten, jetzt haben wir Westgeld, jetzt können wir rüberfahren und können uns auch abgepacktes Brot bei Aldi kaufen, statt es hier beim Bäcker zu holen.
Wie lange hat diese Zeit angedauert?
Das war so eine schwere Zeit bis zum Weihnachtsgeschäft. Da ging es dann doch wieder mit dem Weihnachtsgebäck etwas bergauf dann.
Weihnachten besinnt man sich ja auch gern auf die Tradition, ne? Hat man sich eben wieder auf das, was schon immer da war, besonnen. Sind Sie denn nach Grenzöffnung gleich mal rüber und haben geschaut, was da so alles in der Auslage liegt?
Also nicht sofort. Ich glaube, das hat bestimmt eine Woche gedauert oder zwei, bis ich dann tatsächlich mal rübergefahren bin. Kurios noch an dem Tag der Grenzöffnung. Jetzt helfen Sie das mal, das war der 9. November. Und am 10. November war hier in Potsdam, im jetzigen Alten Rathaus, also im damaligen Kulturhaus Hans Marchwitze, eine Festveranstaltung zur Ausgabe von Meisterbriefen. Da wurden die Meister hier der Stadt Potsdam gesammelt, die im letzten Jahr ihre Prüfung absolviert haben. Und da wurde zentral auf einer Veranstaltung die Meisterbriefe ausgegeben. Und da war wirklich der Erste, der dann schon morgens kam und sagte, ich bin schon in West-Berlin gewesen.
Das ist nicht schlecht. Es kam also gleich kurz danach dann noch diese Meisterprüfung bzw. die Überreichung der Urkunden. Später entstand ja dann so eine Art Retro-Sehnsucht nach dem DDR-Brötchen. Ob es das überhaupt noch gibt und wenn, wie das so ist, das erfahren wir nach der nächsten Musik. Und die ist ausgesucht von meinem Gast heute. Und wer singt heute für uns jetzt?
Na, ich denke, spielen Sie mal was von Reinhard May. Den mag ich. Das ist Musik zum Zuhören. Da muss man die Ohren spitzen. Das ist das, was mir gefällt.
Zurück bei Smürek trifft. Heute im Restaurant Baumgartenbrück und heute mit dem Potsdamer Traditionsbäcker Braune. Ich habe mal gehört, wie eine Frau über schlechte Brötchen gesagt hat, solche Wattedinger, die einem den Magen verriegeln. Damit meinte sie, glaube ich, diese Luftbrötchen, die in den Jahren nach 89 auf den Tisch gekommen waren. Was waren mit denen? Was waren das für Brötchen?
Na, die hatten ein ordentliches Volumen. Und natürlich ordentliches Volumen heißt auf der anderen Seite viel Luft drin. Wie ist es denn vorher gewesen? Vorher war ein großvolumiges Brötchen, ein großes Brötchen, immer ein Zeichen ganz hoher Backkunst. Das war 89 mit den neuen Rohstoffen natürlich plötzlich anders. Wir konnten Backmittel kaufen, Emulgatoren einsetzen, sodass man jetzt ohne Mühe ein Volumen erreichen konnte, was das vorher nicht zu erreichen war.
Aber es war dann doch heiße Luft.
Aber es war dann eben nur Luft, mit wenig oder ohne Geschmack.
Ja, das fiel dann so zusammen, ich kann mich erinnern. Ne? Man hat dann so reingestochen, aufgeschnitten und dann war da nicht viel.
Ja, so ist es.
Also gibt es das klassische DDR-Brötchen, kann man das so sagen?
Ja, das gibt es. Also wir backen bei uns die Herdschrippe traditionell so, wie wir sie immer gebacken haben, auf der Herdplatte, ohne Einsatz von Stabilisatoren, ohne Emulgatoren, so wie es traditionell bisher üblich war und das ist auch das, was mir am besten schmeckt.
Was sich auch irgendwie durchsetzt, glaube ich, ne? Wenn man mit diesen aufgeblähten Volumenbrötchen mal vergleicht. Sagen Sie eigentlich Semmel, Schrippe oder Brötchen?
Wir sagen Schrippe. Für mich ist Brötchen der Überbegriff über ein ganzes Sortiment. Ich sag mal vom Körner Brötchen zum Schusterjung. Wenn man sagt Brötchen, dann meint er bei mir eigentlich die Gesamtzahl des Angebotes und das andere ist die Schrippe.
Es gibt ja über 100 verschiedene Brötchensorten. Blickt da der Bäcker eigentlich noch durch und der Verbraucher, blickt der noch durch?
Nein. einfach mal sozusagen. Jeder, der ein anderes Korn oder eine neue Zutat findet und sie da reinmacht oder ein Unkraut, was er dann reinmacht, hat ein neues Brötchen. Insofern kann man natürlich aus der Vielfalt auch einen Kult machen.
Und aus einer gewissen begrenzten Vielfalt ja auch wiederum eine Verlässlichkeit, ne? Und man findet sich dann einfach schnell zurecht.
Ja, so sehe ich das auch.
Wie ist das eigentlich mit der Welt der Unverträglichkeiten, die uns jetzt mittlerweile so ereilt? Histamin, Laktose, Fructose und vor allem Gluten. Die sind jetzt in aller Munde, das ist ja eine ganze Industrie erwacht. Wie gehen Sie denn damit um?
Es gibt mit Sicherheit Menschen, die das eine oder andere nicht vertragen. Die Produkte oder Acrylamid zum Beispiel entsteht beim Herstellungsprozess, wenn man zu scharf bäckt. Es gibt verschiedene Stoffe, die einzelne Leute nicht vertragen. Das Gespenst, das umgeistert jetzt hier mit Gluten, ich glaube, das wird aufgebauscht. Viele gefallen sich auch darin, dass sie sagen, ich vertrage kein Gluten. Wer kein Gluten verträgt, kann bei uns keine Produkte kaufen. Gluten ist ein Bestandteil des Weizenmehles. Mehl haben wir überall und staubfrei können wir nicht arbeiten.
Wenn man so mit 20, 30 Jahren vor unserer Zeit vergleicht, da gab es diese Erkenntnis ja auch nicht. Und die Leute lebten ja auch und genossen die Speisen, ne?
Es gab diese Vielfalt an Speisen nicht. Es gab auch damals Menschen, die Gluten nicht vertragen haben. Zöliakie oder Sprüh, diese Krankheit. Aber das sind wirklich ausgesprochen wenig Menschen. Und für die war es damals deutlich schwieriger, sich zu ernähren als heute.
Jetzt mal zu Ihren Vorlieben. Was essen Sie denn aus Ihrem Sortiment am liebsten?
Aus meinem Sortiment ein schönes Frühstücksbrötchen.
Also eine Schrippe.
Eine Schrippe, ja.
Und Kuchen, haben Sie auch einen Lieblingskuchen?
Ein Lieblingskuchen, da muss ich einen Moment überlegen.
Ja, gerne. Wir sitzen ja schön, Sie können gerne überlegen.
Ja, so ein Stück Obstkuchen, einfach ein Hefekuchen mit Kirschen oder Pflaumen drauf oder jetzt auch mit Rhabarber und Streusel drauf. Das ist so das, was ich am liebsten mag.
Können Sie eigentlich auch abschalten, wenn Sie mal raus sind, also im Urlaub oder an anderen Orten wie hier und Sie bestellen ein Stück Kuchen, vergleichen Sie dann immer und sagen, Mensch, auch nicht schlecht, oder können Sie dann auch einfach genießen und mal die Arbeit Arbeit sein lassen?
Also ein Stück Kuchen, wenn ich das dann mal esse, woanders, dann bleibt es nicht aus. Dann guckt man sofort, ach, das ist ein Boden aus Sandmasse oder einer aus Biskuit oder das ist ein Hefeteig. Das wird sofort analysiert. Aber das ist keine Belastung. Also
macht man halt. Das ist ja die Leidenschaft dann auch, ne?
Ja, ja. Da guckt man nach. Wobei ich dann also auch gerne mal was Herzhaftes esse oder eben, weiß ich, wenn es denn was Süßes sein muss, dann lieber zum Eisbecher greife.
Was ist denn, wenn Sie herzhaft essen, was mögen Sie denn sonst gern? Also wenn ich jetzt was für Sie kochen dürfte, was dürfte ich für Sie machen? Guten Rinderbraten vielleicht?
Ja, das ist schon, hört sich schon sehr gut an. Einen schönen Rinderbraten mit Klößen. Ja, Rotkohl, Rotkohl dazu. Ja. Ein schönes. Oder ein Eisbein mit Erbspüree und Sauerkraut. Ja, das ist so.
Jetzt ist schon Nachmittag, aber wenn Mittag wäre, ne?
Ja, da könnte man schon schwach werden.
Haben Sie eigentlich so eine Art mehlfreie Zeit, wo Sie einfach mal sagen, jetzt habe ich genug und möchte mal nichts davon sehen und essen?
Nein, gibt es eigentlich nicht. Das ist im Urlaub. Also wir machen, meine Frau und ich, eigentlich zweimal im Jahr Urlaub. Einmal einen richtigen Sommerurlaub mit 3 Wochen und dann nochmal im Frühjahr eine Woche. Das muss schon sein. Ich sag mal, wenn man 6 Tage in der Woche arbeitet, dann möchte man sich die Auszeit auch nehmen.
Absolut. Gibt es ein Geheimrezept für den Erfolg von Bäcker Braune? Und wird er uns es je verraten? Das erfahren wir nach der nächsten Musik. Herr Kniostos, was hören wir jetzt?
Ja, wieder jemand, wo ich gerne zuhöre, der Lieder von weit früher singt. Ich mag Max Raabe.
Viel Vergnügen. Zurück in Baumgartenbrück, an der Baumgartenbrücke, ganz dicht an Potsdams Mürek, trifft heute Werner Kniostorch, alias Bäcker Braune. Wie war denn eigentlich Ihre Kindheit? Was wollten Sie als kleiner Junge mal werden?
Als kleiner Junge wollte ich immer Bäcker werden.
Wirklich?
Ja. Ich bin also lieben gerne zu meinem Vater oder zu meinem Opa im Keller runtergegangen. Im Keller wird Blätterteig gemacht, noch heute. Und der stellte mir dann eine Kiste an den Tisch, damit ich bis auf den Tisch rankomme und ihm dann also irgendwie zur Hand gehen konnte. Ich habe ihn sicherlich mehr aufgehalten bei der Arbeit, aber mir hat Spaß gemacht.
Das heißt, Sie haben gar nicht überlegt, ob Sie das mal später beruflich machen. Das war irgendwie gleich klar so, in den Kinderschuhen schon?
Damals noch, ja.
Da gab es eine Zwischenzeit noch.
Da gab es eine Zwischenzeit.
Was wollten Sie da machen?
Also auf jeden Fall hatte ich vor, Abitur zu machen. Und ich war schon an der EOS und bin dann, also erweiterte Oberschule, was heute Gymnasium ist, und bin dann nach der 10. Klasse, ich sage immer, abgegangen worden, weil ich keinen festen politischen Klassenstandpunkt hatte. Das habe ich schriftlich, das steht in meinem Zeugnis.
Das hieß kein fester politischer Klassenstandpunkt?
So stand das da. Und man brauchte ja damals eine Zulassung zur Abiturstufe und die habe ich nicht bekommen und habe dann überlegt, ja, was machst du nun? Und bin dann Konditor geworden und auf massives Drängen meines Vaters, der meinte, Junge, geh in Staatsbetrieb, habe ich dann im VEB in der Stadtbäckerei Potsdam Konditor gelernt.
Wie war das da im Vergleich zu heute?
Also es war eigentlich eine schöne Zeit. Ich habe keine schlechten Erinnerungen daran.
Wo waren das in Potsdam genau? Wo waren die?
Es gab eine Lehrwerkstatt. Die Lehrwerkstatt war in der damaligen Ernst-Thälmann-Straße, also jetzt Groß-Bärn-Straße, Ecke Dieselstraße. Gleich vorne am Lutherplatz, das Eckhaus, das war die Lehrwerkstatt der Stadtbäckerei. Und da habe ich 2 Jahre gelernt, bis ich Konditor war. Und ja, dann habe ich natürlich in der Stadtbäckerei ein bisschen gearbeitet. Dann kommt ja irgendwann noch der Grundwehrdienst, die 1,5 Jahre. Und dann habe ich studiert. Ich war in Dippoldeswalde hinter Dresden und habe da ein Ingenieurstudium absolviert. Ich darf mich heute Diplom-Backwareningenieur nennen.
Okay, dann freue ich mich mit einem Diplom-Backwareningenieur. Ingenieur hier zu sitzen, genau. Sie sagen, Ihr Vater hat Sie massiv gedrängt. Wenn der Sie nicht gedrängt hätte, hätte es da noch unter Umständen was anderes gegeben?
Naja, ich bin mit meinem Opa zum Beispiel auch mal nach Rostock gefahren, um mir da hatte er einen bekannten Bäcker, um mich in Privatbäckereien umzusehen und da dann zu lernen.
Aber es ging immer um das Backwerk.
Aber ja, es ging dann immer ums Backen.
Okay, das ist ja ein ziemlich schön klarer Lebensweg. Und da ist ja dann auch bestimmt die Leidenschaft entstanden, die Leidenschaft für den Beruf. Was ist denn die Leidenschaft und was macht denn das aus? Was gehört denn da dazu?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
So Leidenschaft gehört ja auch Leiden, das steckt ja damit drin, ne?
Ja, also irgendwo macht es natürlich Spaß. Ein Leiden. Leiden ist eigentlich vielleicht die Arbeitsfülle oder dass man ungünstige Arbeitszeiten hat, sowohl am Tag, man arbeitet also in der Regel früh, als auch in der Woche. Grundsätzlich, wenn ich jemanden neu einstelle oder ein Lehrling sich bewirbt, dann erzähle ich ihm, denken Sie dran, Sie müssen grundsätzlich vor Feiertagen bis zum letzten Moment arbeiten. Sie müssen da mehr arbeiten als andere. Also wir arbeiten grundsätzlich am Heiligen Abend und,
das ist
am Silvestertag.
Genau, das ist das Leiden. Und was ist das Schöne? Was ist das, was einen dann, was ist der Gewinn der ganzen Sache? Der Duft von frischen Brötchen?
Ja, zum Beispiel. Und man sieht, was man getan hat. Wie viele Leute gehen nach Hause und fragen sich dann, was habe ich heute eigentlich gemacht? Man kann auch mal eine neue Kreation machen. Wer da sehr viel Faible für hat, spezialisiert sich dann vielleicht auch mehr auf Torten. Der andere macht mehr sein einfaches Ding. Es ist ja doch eine ziemliche Bandbreite, die wir abdecken können. Und auch bei uns im Betrieb, die verschiedenen Mitarbeiter haben nicht nur verschiedene Berufe, Bäcker und Konditor und auch noch andere, sondern haben auch so jeder sein Faible für ein bestimmten Teil, was er lieber macht als andere Sachen.
Und Ihre Produkte liegen ja potsdamweit und auch über die Grenzen hinaus dann auf den Frühstücks-, Mittags- und Abendbrotstellern der Familien. Das ist ja auch was Schönes. Gibt es auch Feedback eigentlich?
Gelegentlich mal, ja. Also doch, wenn Leute in den Laden kommen und mich dann wieder sehen, dann sagen sie, ja, meine Oma hat bei Ihnen schon eingekauft und jetzt komme ich immer, weil es mir also auch so viel Spaß oder Freude macht oder weil es so gut schmeckt. Ja.
Marktwirtschaft bedeutet ja auch wachsen, größer werden, Expansion, Übernahmen. Auch in Potsdam kann man es ja sehen. Am Anfang waren es die Tankstellen, später die Filialbäcker, Backstores vor den Supermärkten, mittlerweile sogar in den Discountern gibt es frische Backwaren. Dort stehen oft so kleine Öfen, die tiefgefrorenes aufbacken. Zählt das auch für Sie unter frisch?
Ja, es ist irgendwo frisch. Aber es muss einem klar sein, vorhin ging es um Ernährungsgewohnheiten und Allergien. Es muss einem schon klar sein, ein Teig, der entwickelt sich und der hat sein Optimum und jede Hausfrau weiß, wann sie ihn in den Ofen schieben muss, sonst fällt es hinterher zusammen. Und jeder, der kühlt und frostet, um die Haltbarkeit zu verlängern, um es dann anschließend zu backen, der muss natürlich irgendwelche Stabilisatoren einsetzen. Ob wir das immer haben wollen, das müsste sich derjenige fragen, der dann diese Sachen kauft und verwendet.
Dieses Wachsen, größer werden, mehr Filialen, ist das für Sie eine Option? Bäcker Braune mit 20 Filialen in Berlin und Potsdam?
Nein, überhaupt nicht.
Ist das vielleicht Ihr Geheimrezept?
Ich sage immer, wir sind einmalig. Sicherlich muss man sehen, dass wir seit Generationen auf dem eigenen Grundstück leben. Wenn man mitten in der Stadt zu marktüblichen Preisen das Haus und Grundstück pachten müsste, könnten wir dort sicherlich nicht existieren.
Der Verkaufsraum, wenn man da drin ist, dann sieht man auch, der ist ja auch so ein bisschen aus den 30er Jahren sogar noch. Ne? Also da merkt man wirklich die Tradition, ne, und die Authentizität.
Ja, das Haus ist ja groß umgebaut worden, 1931. Und da ist auch diese Ladeneinrichtung in der Form eingebaut worden. Natürlich ist sie mehrfach aufgearbeitet worden, immer wieder mal repariert und auch aufpoliert worden. Damals gab es auch keine Kühlvitrine im Laden. Aber von der Aufteilung, vom Grundsatz her, ist es so wie damals eingerichtet.
Wir sitzen im Frühling und zwar an der Baumgartenbrücke. Und damit wir jetzt mal kurz sitzen können, ohne zu reden, hören wir jetzt Musik. Und Sie haben auch noch einen speziellen Musikwunsch.
Ja, ich habe vor Jahren mal gehört, das analoge Mädchen. Und ich weiß gar nicht so genau, wer das singt. Aber das ist ein Lied, das mir eigentlich nicht aus dem Kopf geht.
Hören wir mal rein. Smürek trifft Menschen, die in Potsdam was bewegen. Heute Bäcker Braune und der ist heute hier in fünfter Generation vertreten durch Werner Kniosdorsch. Wir sind unterhalb der Baumgartenbrücke, die mittlerweile die fünfte Brücke ist. 1989 wurde die eröffnet. Ganz nebenbei mal noch die Zahl 1676 wurde die erste Brücke hier gebaut. Friedrich Wilhelm wollte das damals so. Und es wurde auch schnell eine Zollstation, denn die Schiffe, die hier Ziegel aus Petzo zum Beispiel gebracht haben, mussten Zoll bezahlen, um nach Berlin zu kommen. Aber zurück zu unserem kleinen Gartentisch, zu Herrn Kniosdorsch. Wie lange sind Sie schon Potsdamer?
Ja, ich bin Baujahr 1956 und lebe seitdem in diesem Bäckerhaus.
Sind ein Eingeborener.
Sozusagen, ja.
Was gefällt Ihnen an der Stadt?
Ja, wie ist das mit der Heimatstadt? Man hat heimatliche Gefühle, man kennt sich da aus, man trifft Leute, man weiß, wo man ist. Sie ist einfach schön, die Stadt.
Wenn Sie ins Ausland gehen würden und Sie treffen Leute aus New York und die müssten denen sagen, wie Potsdam so ist, wie würden Sie es erklären? Was würden Sie sagen?
Ja, es ist sicherlich nicht die ganz große, super Großstadt. Es ist eine Stadt, ja, ich wüsste nicht, wie ich es erklären soll, in der man sich wohlfühlen kann.
Mit einer Menge Wasser, ne?
Mit einer Menge Wasser drumherum.
Ich komme mit dem Wasser, weil ich weiß, Sie haben ja so ein bisschen mit Wasser auch zu tun, ne? Also in Ihrer Freizeit vor allem.
Ja, wenn ich dann mal einen Sonntag mir frei nehme, dann setze ich mich gerne in mein altes Paddelboot, das mir mein Opa schon geschenkt hat. Der Wilhelm Braune, der Bäckermeister, der hatte auch ein Faible fürs Wasser. Und dann setze ich mich rein in dieses Paddelboot, das also inzwischen auch schon, lassen Sie mich überlegen, knapp 50 Jahre alt ist, und paddle hier in Potsdam über die Havelseen.
Sind Sie allein Paddler oder zusammen Paddler?
Och, wie die Gelegenheit das bietet. Ich paddle alleine, und wenn ich jemanden finde, der mal mitkommt, dann auch gern zu zweit.
Wo kann man Sie denn paddeln sehen? Gibt es so eine klassische Kniosdorschroute?
Ja, also mein Boot liegt in Kaput. Und dann ist immer so eine Tagestour. Es soll ja nur auch kein Sportevent werden. Dann gibt es also so, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt. Meistens fahre ich erst gegen den Wind und dann mit dem Wind. Und dann entweder nach Potsdam um die Insel Hermannswerder rum, ist so eine Tour. Oder die andere ist dann eben hier über den Schwielosee bis Baumgartenbrücke oder noch bis Werder und dann auch wieder zurück.
Manchmal steigen Sie hier aus und trinken einen Kaffee.
Ja, oder ich esse hier Mittag.
So wie heute sitzen Sie dann in diesem wunderschönen Garten und schauen auf den Schwielosee. Wenn Sie noch mal eine Bäckerei aufmachen können, würden Sie es eigentlich noch mal machen mit dem Wissen von heute?
Ja, ich würde es wieder tun.
Sie würden es wieder tun.
Und auch wieder einmalig. Ohne große Filialen, sondern dann lieber an einer Stelle richtig.
Dann richtig und dann mit Herz und Leidenschaft. Zum Schluss noch eine Frage. Potsdam in einem Wort?
Oh, das fällt mir schwer. Was soll man da sagen? Potsdam hat viele gute Seiten, aber es gibt auch Sachen, über die man sich ärgern kann. Im Moment ist eben im Gespräch der Palast Barberini. Das ist natürlich eine Spitzenleistung, aber das haben schon viele gesagt.
Waren Sie schon drin?
Ja, ich war schon drin. Fand es auch sehr schön. Ich glaube, ich habe mir mehr das Haus angesehen als die Bilder. Aber auch davon war ich begeistert. Vor allen Dingen von dem Mut, dass jemand das angeht, so ein Haus so groß aufzuziehen und zu sagen, das wird da, wird was. Das ist eine Vision, die ich mir nicht vorstellen könnte für mich.
Okay, also Potsdam ist für Sie gut, aber man kann sich auch ein bisschen ärgern. Also so Gut-Ärgerstadt, könnte man sagen.
Eine Gut-Ärgerstadt, ja.
Okay. So, danke für diese schöne Stunde an einem wundervollen Ort im Frühling in Potsdam. Danke für das sympathische Gespräch, lieber Herr Kniosdorsch. Dankeschön. Die Zeit ist um, liebe Hörer. Noch ein Tipp, wenn Sie in den nächsten Wochen mal heiraten wollen, schauen Sie doch mal bei Bäcker Braune vorbei. Er hat über 40 verschiedene Hochzeitstorten im Angebot. Und wenn Sie wieder Zeit haben zum Frühstücken, probieren Sie demnächst gleich eine der leckeren Schrippen. Und wenn Sie dazu gute Musik hören wollen, dann natürlich gern von Radio Potsdam. 89,2 in Potsdam und 87,6 in Brandenburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Smürek. Tschüss.